D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute mit Bianca Hauder und Sebastian Sonntag. Und Geschichten aus dem digitalen Alltag.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. In unserem digitalen Alltag müssen wir im Moment eine ganze Menge Dinge auf Facebook lesen, die wir eigentlich gar nicht lesen wollen. Fremdenfeindliche Äußerungen sind das. Und das sind nicht die einzigen negativen Äußerungen, die man auf Facebook lesen kann. Es gibt auch eine ganze Menge homophobe Äußerungen. Also Hass, wirklich Hasskommentare gegen Schwule und Lesben. Darüber wollen wir heute reden in der Stunde Netz.
Außerdem machen wir noch was Schönes. Wir setzen uns nämlich in den Zug und fahren quasi virtuell mit Leonie Müller durch Deutschland. Die hat nämlich ihre Wohnung gekündigt und gesagt, nö, ich lebe jetzt in der Deutschen Bahn. Wie das so ist, quatschen mit ihr gleich drüber. Hier ist eine Stunde Netz.
D-Radio Wissen.
Ihr kennt die Leute, die immer klagen, ne? Bahnfahren ist so sauteuer. Stimmt. Nur dann nicht mehr, wenn man statt nur mit der Bahn zu fahren, auch eben halt in der Bahn wohnt. Heißt, sich die Miete für die eigene Bude zu sparen.
Das macht Leonie. Die hat ihre Bude in Stuttgart gegen eine Bahncard 100 getauscht und wohnt seit Mai in der Bahn und bei Freunden und Familie und Freunden und überall in Deutschland. Und mittlerweile sagt sie tatsächlich, der Zug, das ist mein Zuhause. Ja? Über all die Erfahrungen, die Leonie in den bis zu 25 Stunden pro Woche im Zug macht und wie sich so ein Leben unterwegs anfühlt, da bloggt sie auf ihrem Blog drüber auf tyatravel.com.
Hi Leonie, wo erwischen wir dich gerade?
Hi, grüßt euch. Ich bin gerade in Köln bei meinem Freund zu Hause.
Wo kommst du denn gerade her? Wieder Stuttgart-Köln, die Strecke, die du öfter machst?
Nee, ich war tatsächlich jetzt seit letzten Freitag am Stück hier eine ganze Woche. Am Freitag ging ja der Spiegel Online-Artikel über mein Projekt online.
Ja.
Am Samstag folgte die Washington Post.
Genau.
Und
genau.
Seitdem ist es irgendwie total verrückt geworden. Über 40 Länder haben irgendwie über mein Projekt berichtet und ich habe Interviewanfragen von wirklich überall.
Abgefahren.
Und das hat mich so umgehauen und das ist so viel Arbeit, dass ich jetzt tatsächlich nur eine Woche am Stück hier war.
Also du machst quasi gerade Promo für dich selber. Wie ist es denn? Du bist genau, ja so viel unterwegs im Moment. Hast du das aktuelle Bahnmagazin schon durch?
Nee, noch nicht. Nee.
Ehrlich nicht.
Guckst du denn da mal rein?
Ja, normalerweise schon. Ja, ich hab's nur, ach so, was haben wir jetzt? Wir haben August. Obwohl, ja, ich glaube, in August habe ich sogar schon mal einmal reingeschaut.
Geil.
Ja.
Seit Mai bist du jetzt unterwegs, also 4 Monate. Du willst ein Jahr durchhalten. Wie bist du denn irgendwie darauf gekommen, zu sagen, ich lasse das jetzt mit dem festen Wohnsitz?
Die Idee ist sehr, sehr schnell entstanden. Ich war gleichzeitig bei meinem Freund hier in Köln, das war Anfang April.
Mhm.
Und unsere Beziehung war gerade ganz frisch und ich habe eben noch in Stuttgart gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und da hat sich eben so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir jetzt hier eine Beziehung anfangen.
Mhm.
Und gleichzeitig hatte ich seit ungefähr einem Monat Stress mit meiner Vermieterin in Stuttgart, bei der ich seit 2011 gewohnt habe. Und da war für mich dann relativ schnell klar, ich möchte dort nicht mehr wohnen in der Wohnung.
Mhm.
Und ich habe gerade auch gar nicht so wirklich das Gefühl, das Bedürfnis zu haben für einen eigenen Wohnraum, also ob es ein WG-Zimmer ist oder eine eigene Wohnung. Und dann habe ich praktisch so eins in eins zusammengezählt. Ich reise sowieso unheimlich gerne.
Mhm.
Und dann war ganz schnell da, hey, es gibt doch diese Bahncard 100, die kostet zwar einiges, aber wenn ich jetzt die Miete weglasse und das Semesterticket muss ich dann ja auch nicht mehr bezahlen und die ganzen Leute überall in Deutschland zu besuchen kostet mich dann ja auch nichts mehr, dann könnte sich das sogar lohnen. So ist die Idee entstanden.
So, jetzt wohnst du ja, ne, wie du gerade gesagt hast, bei deinem Freund oder auch du hast eine Mama in Berlin. Wie ist das denn mit Tübingen? Ich meine, du studierst ja Medienwissenschaften und Soziologie. Da muss man ja dann auch irgendwo wohnen, wenn man wirklich zur Uni muss. Da muss man doch irgendwie ein bisschen stetiger.
Das stimmt. Ich habe verschiedene Freunde in Tübingen, bei denen ich dann übernachten kann. Und im Sommersemester, also das jetzt von April bis Juli, hatte ich 3 Tage die Woche Uni. Und habe dann normalerweise 1 bis 2 Nächte pro Woche dort geschlafen.
Mhm.
Und jetzt fürs Wintersemester steht der Stundenplan noch nicht ganz fest, aber ich werde auch weniger Kurse haben und hoffe, dass ich schaffen kann, bis auf einen Kurs alles auf irgendwie Wochenendseminare zu legen, dass ich dann eben nicht jede Woche regelmäßig hin muss. Genau.
Wo schreibst du dann Hausarbeiten oder lernst für Prüfungen? Sag bitte nicht im Zug.
Doch, ja, klar.
Tatsächlich, ja.
Ja, das ist, also ich finde gerade im ICE kann man gut lernen, so Regionalzüge sind schon deutlich ungemütlicher. Ja, also die sind lauter und die schaukeln mehr so. Aber im ICE, ich finde das da eigentlich ganz gemütlich und wenn man dann Internet hat und so, dann lässt sich ganz gut lernen, ja.
Wenn du jetzt so viel Bahn fährst und so viel unterwegs bist, ist ja dann nicht unterwegs auch irgendwann mal langweilig? Also wenn du irgendwie, weiß nicht, alle Artikel im Bahnmagazin oder sonst auch alles gelesen hast oder alle Filme oder Serien geguckt hast, ich meine, irgendwann ist doch Schluss, oder?
Nicht wirklich, weil ich habe ja nicht wirklich das, was andere Leute sonst machen, dass sie sagen, ah, das mache ich, wenn ich zu Hause bin. So, natürlich komme ich bei verschiedenen Leuten unter und komme dann an und bin da auch mal ein paar Tage und kann dann natürlich auch Sachen machen. Aber für mich ist das, wenn ich in Zug komme, ja schon so. Und ich bin jetzt zu Hause. Das ist eben, es ist so eine Mischung. Gleichzeitig ist natürlich so dieses Abenteuer des Unterwegsseins. Man weiß nicht, was für Leute man kennenlernt, was für Gespräche man führt, was man so erlebt. Aber gleichzeitig ist es so ein bisschen dieses, ich bin jetzt zu Hause. Und dann ist der ICE eben abwechselnd mein Arbeitszimmer, wo ich dann eben Sachen mache für die Uni und für einen Blog etc. Okay. Oder dann eben mal ein bisschen rumsitze, aus dem Fenster schaue. Aber wirklich langweilig ist es dann nie, weil ich ja immer irgendwie was zu tun habe. Also ich habe es auch schon überlegt, erlebt, dass ich 6 Stunden am Stück unterwegs war und gerne noch mal 6 Stunden hätte unterwegs sein, weil ich immer noch so viel zu tun hatte, was ich gerne fertig schaffen würde.
Verrückt.
Ja, das heißt, Langeweile kommt da nie auf. Nee.
Jetzt hört sich das alles nach einem sehr positiven Trip durchs eigene Land an. Es gibt sicherlich auch irgendwas, was für dich da als Basis, so als Hintergrund steht, was du dir mit dem Trip beweisen willst, oder?
Schon, ja. Ich weiß nicht, ob man das Beweisen nennen kann. Das ganze Projekt und der Trip haben eben verschiedene Gründe. Einerseits natürlich dieses, dass ich einfach meine Leute öfters sehen kann, dass mit meinem Freund in Köln praktisch keine Fernbeziehung ist, weil ich dauernd da bin, dass ich Deutschland auch ein bisschen erkunden kann. Und andererseits möchte ich aber auch konkret rausfinden, wie es sich wirklich anfühlt, ein komplettes Jahr lang eben keine eigene Wohnung zu haben, also keinen Wohnraum, wo man die Tür zuzieht und dann weiß, dass da keiner reinkommt und dass man da alleine ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Bis jetzt sind es 4 Monate und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Bleiben wir doch mal bei dem Gefühl. Ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen umgezogen und habe mal wieder gedacht, ich hätte total wenig Kram und es waren wieder, weiß ich nicht, wie viele, 30, 40, 50 Kisten. So,
ja, jetzt, das kann ich bestätigen. Ich habe es gesehen.
Nicht getragen, möchte ich festhalten an der Stelle.
Ja.
Jetzt hast du nur noch quasi einen Rucksack, mit dem du unterwegs bist. Ne? Also wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man so irgendwie alles dabei hat, was man braucht und was man ja im Prinzip auch so aktiv hat in diesem Moment?
Ich finde das total super. Wenn man eine Wohnung hat, ist ja immer irgendwie was zu tun. Man muss immer irgendwie Blumen gießen, man muss mal aufräumen, man muss den Kleiderschrank mal wieder aussortieren, man muss die Spülmaschine anstellen etc. Und wenn man halt nur einen Rucksack hat und nicht so viele Dinge auch wirklich, die man im Alltag braucht, dann spart das ein bisschen Zeit und Nerven auch, weil man nicht so viel organisieren muss. Also natürlich muss ich meine Wäsche auch machen. Das mache ich normalerweise bei meinem Freund hier eben. Aber eben nicht so viel. Und habe eben meinen Rucksack fast 40 Liter, also der ist so noch Cabin Size, wenn man das Flugzeug ist. Und da passt halt einfach nicht so mega viel rein. Das heißt, ich muss mich nicht mal groß fragen, was ich mitnehme. Ich habe halt bestimmte Dinge, die ich wirklich brauche.
Was denn so zum Beispiel? Was ist drin?
Mein Laptop ist immer dabei, weil ich eben für einen Blog und für die Uni viel arbeiten muss, eben Text lesen oder schreiben. Meine Kopfhörer habe ich auch immer dabei. Die sind richtig super. Die haben nämlich so eine Noise-Canceling-Funktion. Das sind so Ohrmuschel-Kopfhörer und die schneiden wirklich die Geräusche um einen herum raus. Das heißt, gerade im ICE ist es ja oft doch relativ laut und dann reden Leute und die Bahnfahrgeräusche sind da und Türen gehen auf und zu und die Durchsagen etc. Aber mit den Kopfhörern ist das wirklich komplett, als wäre man so ein bisschen auch abgeschottet, als wenn man so in seiner eigenen Welt, wo kaum was los ist.
Die eigenen die 4 Wände im Zug.
Sehr praktisch. Genau, praktisch wirklich die eigenen 4 Wände, ja.
Unterwegs mit der Bahn, anstatt eine Bude zu mieten. Leonie Müller ist das, die ihr da gerade gehört habt. Sie fährt seit Mai mit der Bahncard 100 durch Deutschland, lebt quasi als digitale Nomadin und bloggt auch darüber auf tyatravel.com. Gibt's schon was dich so richtig nervt, während du so eine Strecke wie, weiß nicht, Stuttgart, so, also dein letzter Wohnsitz, Köln, wo jetzt dein Freund wohnt, zurücklegst?
Nicht wirklich. Ich meine, was Mitreisende angeht, kann es natürlich immer mehr oder weniger angenehm sein. Also manchmal hat man Leute, die irgendwie sehr laut sind oder sehr raumfüllend oder einfach irgendwie meinen,
raumfüllend,
die sind
da. Raumfüllend, hast du schön ausgedrückt.
Aber im Großen und Ganzen noch nicht wirklich. Also mit Verspätung habe ich noch nicht allzu viel zu kämpfen.
Okay.
Vom Bahnstreik war ich Gott sei Dank auch nicht betroffen, weil die Haupt-ICE-Strecken ja gefahren sind. Da bin ich ganz gut immer so von Köln nach Stuttgart gekommen und von da dann zur Uni nach Tübingen. Ich warte noch drauf, dass mich irgendwas so richtig nervt, ja.
Wie würdest du das Bordbistro der Deutschen Bahn bewerten? Also du isst ja sicherlich in der letzten Zeit häufiger da.
Ich esse manchmal da, ja. Wie ich es bewerten würde. Ich finde es gemütlich. Also ich mag die Speisewagen. So vom Interieur, wie man so schon sagt.
Ja.
Das ist nochmal so ein anderes Bahnfahrfeeling, finde ich, als wenn man so nebenan im Vierer sitzt. Es ist natürlich teuer und es ist auch nicht sehr abwechslungsreich. Ich glaube, die wechseln einmal im Monat ihre Gerichte durch.
Kartoffelbrei mit Rostbratwürstchen.
Dann
so,
kocht mal wieder der Herr Lafer oder so.
Genau, ja, immer dann so für 10 Euro irgendwie. Das ist nicht wirklich machbar. Also das ist absolut nicht irgendwie meine Hauptessensquelle. Dafür ist es zu teuer und ja, zu unabwechslungsreich.
Naja, eine Quelle ist ja auch für dich, dass du dir gerne mal eine Pizza an den Zug bringen lässt.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch probiert und das funktioniert. Ja.
Wie ging das?
Ich war in Tübingen nach einem langen Unitag und bin noch zurück nach Köln gefahren, also 3 Stunden. Und hatte Hunger und hatte aber keine Zeit mehr zwischen Uni und Zug, mir noch irgendwie was zu essen zu holen. Und in Stuttgart hatte ich nur 13 Minuten zum Umsteigen. Und dann habe ich mir gedacht, eine Pizza wäre jetzt eigentlich nicht schlecht.
Geil.
Pizza-Lieferservice. Und dann habe ich einfach mal da angerufen und gefragt, ob die mir es auch ans Gleis liefern. Und das hat dann geklappt.
Genau auch in den 13 Minuten, die sie Zeit hatten, oder?
Ja, der war sogar schon ein bisschen früher da. Das heißt, die Pizza war schon ein bisschen kalt. obwohl ich ihm die Uhrzeit gesagt habe, dass ich da bin. Aber nee, also war ich sehr zufrieden mit dem Großen und Ganzen.
Wir haben ja gerade schon kurz über die Bahncard 100 gesprochen. Ein sauteures Teil. Hast du die wirklich bezahlt oder hast du die von der Bahn für Oma gekriegt?
Die habe ich wirklich bezahlt.
Okay. Schade.
Gibt's irgendwelche? Ich warte noch darauf, dass sich die Bahn vielleicht mal meldet nach der ganzen Zeit, die ich für sie mache.
Gibt es irgendwelche Annehmlichkeiten schon oder nicht?
Noch nicht, nee, es hat sich noch keiner gemeldet von der Bahn.
Mensch.
Ja. Echt, das ist ein lahmer Haufen. Ne? Wie ist denn das schon jetzt so, nach dieser ganzen Medienpräsenz, du hast es ja eben schon so ein bisschen geschildert, ne, dass jetzt immer mehr Zeitungen, Fernsehsender und so weiter aus der ganzen Welt tatsächlich, ne, auch oft auf dich zukommen. New York Times, hast du eben gesagt, war irgendwie dabei, ne? Oder Washington Post, was war's?
Washington Post.
Genau. Ja. Washington Post war's. Erkennen dich jetzt schon irgendwie Leute in der Bahn, wenn du da irgendwo sitzt und dir die Zähne putzt oder so?
Noch nicht. Ich bin gespannt. Seitdem das jetzt alles losging, war ich noch nicht wieder im Zug, weil ich eben die ganze Zeit hier in Köln war und versucht habe, damit klarzukommen. aber jetzt nächste Woche geht es gleich wieder los und dann werde ich ein bisschen durch die Republik tingeln und werde auch teilweise auch Kamerateams dabei haben, die irgendwas filmen wollen. Und da bin ich gespannt, ob ich dann irgendwann mal angesprochen werde, denn es war ja echt in allen möglichen Lokalzeitungen, sogar nicht nur online, sondern auch im Printbereich. Mhm. Und das ist total verrückt, was da alles losgegangen ist. Ja.
Jetzt, du hattest ja gerade schon mal ein bisschen so angedeutet, ne, weil du ja immer im Zug unterwegs bist. Ein bisschen Service für uns. Wo sitzt es sich im Zug am besten?
Im ICE sitzt es sich wahrscheinlich wirklich am besten in den 30er-Abteilen. Aha. Also es gibt ja im ICE immer normalerweise zwei Zugteile, eben zwei einzelne Züge, die zusammengekoppelt werden. Und die einen Waggons sind immer die von 21 bis 29 und die anderen von 31 bis 39, also die Zugnummern, die stehen außen und drinnen dran. Und normalerweise werden die ganzen Sitzplatzreservierungen, die es gibt, in die 20er-Abteile gepackt.
Das ist aber ja schon Fachwissen. Ja.
Genau, das heißt, es kann sein, dass wenn es nicht so mega voll ist und nicht so viel gebucht worden ist, dass man in einem 20er-Abteil komplett alle Sitze voll hat, weil die alle gebucht worden sind und sich die Leute da hinsetzen. Und in einem 30er-Abteil hat man dann aber fast ein ganzes Abteil für sich alleine.
Cool.
Nicht schlecht.
Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Hack, den ich mitnehmen kann.
Jetzt war es ja schon fast eine Woche nicht mehr im Zug. Auf was freust du dich am meisten, wenn du einen Zug besteigst?
Ich freue mich am meisten. Ich mag das Gefühl, das Klima im Zug einfach. Also ich mag diese dunkelblauen Sitze, das ist nämlich auch meine Lieblingsfarbe. Und ich habe auch immer nur dunkelblaue Klamotten an, deswegen verschwinde ich so ein bisschen.
Du hast dich schon angepasst.
Ich mag einfach, ich mag die Durchsagen, ich mag, dass alle irgendwie unterwegs sind und dass es in Bewegung ist. Und das ist einfach so, da fühle ich mich einfach zu Hause.
Was Leonie Müller bis dahin alles erlebt, das könnt ihr nachlesen. Und zwar auf ihrem Blog tyatravel.com. Da sammelt Leonie nämlich all ihre Geschichten, die sie so in der Bahn erlebt. Den Link von der Frau ohne Wohnsitz, den gibt es bei uns im Netz auf deradiowissen.de. Vielen lieben
gut,
Dank.
Leonie. Tschüss.
Alles Gute.
Gute Fahrt.
Und nicht so viel Verspätung.
Ciao.
Zum Thema Flüchtlinge kann man im Moment eine ganze Menge Kommentare auf Facebook lesen, die man eigentlich gar nicht lesen will. Unter dem Mantel der Meinungsfreiheit glauben Leute, Sachen schreiben zu können, die in Wahrheit nichts anderes sind als eindeutig fremdenfeindliche Äußerungen.
Und was tut Facebook dagegen? Nix oder zumindest nicht sehr viel. Das mag den einen oder anderen sehr verwundern, weil Facebook in anderen Bereichen durchaus sehr klare Vorstellungen hat, was man posten darf und was eben nicht. Wenn es um nackte Haut geht zum Beispiel.
Vielleicht erinnert ihr euch dann noch an dieses Foto einer stillenden Mutter, das Facebook gelöscht hat. Da war die nackte Brust nicht mehr wirklich zu erkennen, hat ziemlich viele Leute aufgeregt und viele Mütter haben dann selbst Fotos gepostet, auf denen sie ihre Kinder stillen. Ist nur ein Beispiel, gegen nackte Brüste geht Facebook nämlich generell ziemlich schnell vor.
Gegen fremdenfeindliche Kommentare aber eben nicht, genauso wenig gegen homophobe Kommentare. Beleidigungen und Hasskommentare gegen Homosexuelle findet man leider auch immer mehr im Netz und gerade auch eben auf Facebook. Da auch bei solchen Kommentaren Facebook wenig tut, geht die Gruppe Enough is Enough selbst gegen solche Kommentare nämlich vor. Wie genau, erklären wir jetzt zusammen mit Alfonso Patisano von Enough is Enough. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht denn ihr mit Kommentaren, die gegen Schwule, Lesben und so weiter gehen? Wie geht denn ihr damit um?
Nun gut, als erstes möchte ich natürlich sagen, dass wir auf unserer Seite nach wie vor Open Your Mouth bei Facebook uns erstmal primär um das Thema Homophobie in Deutschland und weltweit damit beschäftigen. Mhm. Das heißt, wir posten ziemlich viele Nachrichten, die mit diesem Thema zu tun haben, um sowohl Homosexuelle und ihre Freunde zu sensibilisieren, aber auch um Menschen, die vielleicht sich besser aufklären lassen wollen, auch ein bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Mhm. Wir rennen jetzt nicht nur hier wie eine Polizei und suchen im Netz nach homophoben Kommentaren, aber es ist tatsächlich so, wir begegnen diesen Kommentaren immer und immer wieder. Mhm. Entweder weil sie bei uns gepostet werden oder weil halt auch andere Menschen, die irgendwo sehen und sagen, hey, habt ihr das gesehen? Darüber müsste man berichten. Und dann gehen wir dagegen vor und sagen unseren über 70.000 Usern, hey, das ist ein homophober Kommentar. Was haltet ihr davon? Wenn ihr denkt, dass der aus dem Netz raus muss, meldet ihn bei Facebook.
Was sind denn das für Kommentare, die dann vielleicht bei euch gepostet werden, wenn ihr irgendwie irgendwelche Infos raushaut oder die euch auch mitgeteilt werden? Was sind das für Kommentare, die ihr da lesen müsst?
Also es sind definitiv Mitteilungen und Nachrichten, die nicht mehr, und das muss ich ganz deutlich sagen, nicht mehr durch die Meinungsfreiheit gedeckt werden. Wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, darüber bin ich wahnsinnig glücklich, aber die hat auch seine Grenzen oder ihre Grenzen. Es geht halt eben darum, wir können nicht sagen, dass Homosexuelle ermordet gehören. Mhm. Das ist zum Beispiel dieser Post, der
das
Sarah
hat
gewesen,
Sarah gepostet,
ne? Im Netz genau. Mhm. Das geht nicht. Das hat mit einer Meinung nichts mehr zu tun. Das ist eine Straftat, weil sie dadurch impliziert, dass man Homosexuelle umbringen soll. Mhm. Man kann aber sehr gerne sagen, und das dürfen die Leute auch, sowohl auch bei uns auf der Seite als überall anders, sie dürfen sagen, ich mag Homosexuelle nicht, ich finde sie doof, ich finde sie blöd, ich möchte mit ihnen nichts zu tun haben, sie sind mir zuwider. Ja, schmeckt mir nicht, aber das ist deine Meinung, die darfst du gerne sagen. Aber sobald es in eine Straftat rübergeht, dann finde ich, hat das im Netz nichts mehr zu suchen und dann hat das auch nichts mehr mit dieser Meinungsfreiheit zu tun. Und wir müssen auch eins sagen, bei rassistischen Kommentaren reagieren wir viel sensibler, weil wir natürlich auch vor allen Dingen in Deutschland eine Vorgeschichte haben. Wir reagieren auch bei antisemitischen Kommentaren etwas allergischer. Aber wenn es um Homophobie geht, finden viele, dass man das sagen darf.
Okay.
Und ich finde, das hat jetzt endlich, ich bin jetzt 41 und ich seit gefühlten 35, 36 Jahren, seitdem ich einigermaßen denken kann, höre ich mir diesen Dreck an und ich habe keine Lust mehr darauf. Und wenn ich sowas sehe, werde ich es sowohl bei Facebook melden, damit es halt eben gelöscht wird. Mhm. Ich werde es teilen, damit es andere Leute melden können und es dadurch in dieses System gerät, das dann automatisch gelöscht wird. Mhm. Und ich werde es zur Anzeige bringen, weil, wenn es eine Straftat ist, müssen sich unsere Behörden drum kümmern. Dafür haben wir sie, dafür zahle ich in diesem Land Steuern. Mhm. Und deswegen sollen sie sich halt eben auch damit auseinandersetzen.
Absolut.
Ja. Lass uns doch nochmal über Sarah und den Kommentar reden. Gegen den seid ihr auch vorgegangen, habt ihn öffentlich gemacht und auf eure eigene Facebook-Seite dann gepostet. Daraufhin ist aber erstmal euer Facebook-Account aus dem Netz verschwunden.
Ja, selbstverständlich, weil Sarah natürlich sehr schlau gewesen ist. Die kennt sich aus und weiß, hey, wenn ich die Friedenstaube innerhalb eines bestimmten Zeitraums oft melde, wird die Friedenstraube gelöscht. Und deswegen hat sie halt eben unsere Seite bekannt gegeben, hat gesagt, diese Seite hat mit den, wie sie es beschrieben hat, den Krieg erklärt. Schieße ich jetzt zurück und dementsprechend melden jetzt ich und all meine Freunde diese Seite auch und dann wird diese Seite gesperrt. Und schwuppsdiwupps hatten wir dann halt eben einen ganzen Tag lang keinen Zugang mehr. Und darüber ärgern wir uns natürlich,
klar,
weil
klar.
es uns in unserer Arbeit stört. Wir haben nicht das Gefühl, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind sehr gut vorgegangen, weil bevor wir überhaupt gemeldet haben, haben wir Sarah erstmal angeschrieben und gesagt, ich lösche diese Kommentar. Auch um festzustellen, wer sitzt denn da? Hat sie mitbekommen, dass dieser Kommentar vielleicht von jemand anders, weil dieser Vorwurf kommt auf, vielleicht war es sie nicht selbst. Aber nein, dann wurde dieser Kommentar gelöscht von Facebook und dann hat sie direkt noch eins obendrauf gelegt und hat es nochmal online gestellt und hat dabei auch noch einige ihrer Freunde getaggt, die dann, so doof wie sie waren, genau das Gleiche gemacht haben, nämlich auch solche Posts online gestellt haben und noch homophobere Dinge online gestellt haben.
Und ihr habt
Der Freund von Sarah, der Max, der in Erfurt wohnte, der hat zum Beispiel geschrieben, ich führe über, ich habe es jetzt nicht mehr Wort für Wort, aber im sinngemäß sagt er, ich führe über meine Morde an schwule Buch wie Adolf Hitler. Leute, das ist keine Meinung mehr, das ist Das ist wirklich inakzeptabel in einem Rechtsstaat im Jahr 2015. Und ganz ehrlich, der junge Mann ist nicht mehr minderjährig. Der junge Mann fällt auch wahrscheinlich nicht mehr nach seinem Alter her nicht mehr unter den Jugendstrafgesetz. Hm. Und jetzt muss er sich dafür verantworten. Und ich finde, das ist auch völlig richtig.
Ihr habt dann auch das Umfeld ja auch von der Sarah informiert, ne? Und das blieb ja auch nicht ohne Folgen für sie.
Genau. Die Leute sagen auch, ja, jetzt haben wir geschnüffelt. Nee, wenn ihr nicht wollt, dass wir herausfinden, wo eure Arbeitgeber sind, damit sie nicht kontaktiert werden können, dann nehmt bitte aus euren Facebook-Seiten, nehmt da bitte jetzt eure Arbeitgeber wieder raus. Weil wenn Max auf seiner Seite Zalando ganz fett auf der Startseite sichtbar hat, und zwar für Leute, mit denen er noch nicht einmal auf Facebook befreundet ist, also öffentlich für jeden zu sehen, dann muss er damit rechnen, dass User, weil ist es in diesem Falle passiert, wir haben ihn ja nicht bei Zalando gemeldet, sondern es waren andere User, die es gesehen haben und gesagt haben, Mensch, ich bestelle bei Zalando, ich gebe Geld bei Zalando aus und mit meinem Geld soll ich jetzt Leute finanzieren oder vielleicht ein Unternehmen finanzieren, das solche Sachen duldet. Daraufhin haben die Zalando informiert, Zalando hat gesagt, hey, danke, wir wussten nichts davon und haben dann ihre Maßnahmen eingeleitet. Und bei Sarah haben wir aber anders gehandelt. Bei Sarah haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, den Arbeitgeber von Sarah zu kontaktieren, weil sie in einem Pflegeberuf arbeitet. Sie arbeitete in der Ausbildung, was wir natürlich nicht wussten, das ist jetzt später rausgekommen, in einem Altenheim. Das stand im Netz drin. Sie hat es öffentlich für alle zugänglich gemacht. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass irgendein Homosexueller in diesem Altenheim eventuell von Sarah misshandelt wird, der vielleicht in einem Rollstuhl hockt, der vielleicht sich nicht mehr artikulieren kann, der vielleicht nicht mehr ganz klar ist und auch vielleicht nicht mehr ernst genommen wird, wenn er sich dagegen wehren würde. Und dann fand ich, dass das mitgeteilt werden muss, weil ich finde, jemand, der Mordgelüste an Homosexuelle hat, egal ob es aus Spaß, aus Langeweile oder aus Ernst online gestellt hat, den würde ich nicht gerne meiner Mutter und meiner Großmutter überlassen, damit sie von dieser Person weiterhin gepflegt werden. Und dann ist es mir egal, ob sich jetzt Menschen darüber aufregen, dass es hätte nicht sein dürfen. Ich finde, der Geschrei jetzt kann niemals so laut werden, wie der Geschrei, den wir hören würden, wenn in der Zwischenzeit diesen älteren Menschen etwas passiert wäre und wir es nicht gemeldet hätten. Und deswegen, ich würde es wieder tun.
Genug ist genug, auf Englisch enough is enough, so heißt eine Initiative, die gegen homophobe Kommentare auf Facebook vorgeht, zum Beispiel indem sie Familie, Freunde oder den Arbeitgeber auch darüber informieren, was eine Person da alles so postet.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie ihr euch konkret mit solchen Postings auseinandersetzt, wenn die euch denn in eurer täglichen Arbeit begegnen oder euch Leute darüber informieren, dass es solche Postings gibt. Was glaubst du, was sind das für Leute, die solche Hasskommentare schreiben?
Ich denke, dass es Menschen sind, die unter der Erziehung unserer Bundesregierung zurechtkommen und aufwachsen. Es sind Menschen, die unsere Bundeskanzlerin im öffentlichen Fernsehen sagen, hören, dass sie zwar niemanden diskriminieren möchte, aber dass Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau ist. Was an sich schon wieder mal die Diskriminierung ist. Wir hören Politiker wie Frau Birgit Kelle, die sich hinstellt und sagt, dass bestimmte Dinge so oder so zu laufen haben. Wir haben Politiker, die extremst homophobe Dinge sagen. Und diese Leute werden natürlich dadurch halt eben auch sensibilisiert und denken, dass sie total im Recht damit sind. Wenn es die Bundeskanzlerin sagt, wenn es führende Politiker sagen, dann muss doch was dran sein. Und ich glaube, Homophobie, ich wiederhole es nochmal, Homophobie ist etwas, was hier bei uns in Deutschland und ich denke auch weltweit immer noch sehr, sehr stark unterschätzt wird. Es wird nicht mit Rassismus gleichgesetzt, es wird nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt. Und viele Leute denken, man darf das sagen, dass man homophob ist. Und nee, man darf das nicht mehr sagen. Wir haben ja 2015, alle Menschen sind von dem Gesetz gleich. Jedenfalls sollte das bei uns in Deutschland so sein. Und dementsprechend denke ich, dass wir da viel, viel stärker vorgehen müssen.
Jetzt geht ihr gegen solche Kommentare ja vor, wenn ihr was davon mitbekommen habt und opfert ja quasi auch, muss man schon sagen, eure Freizeit, damit die dann wirklich wieder aus dem Netz verschwinden. Wäre das nicht eigentlich der Job von Facebook, fragen wir uns? Also ich meine, was würdest du dir an Unterstützung von Facebook da wünschen?
Naja, also ich glaube, es ist ein bisschen unter aller unser aller Verpflichtung, da auch mitzuhelfen. Ich glaube nicht, dass es bei den, ich weiß nicht wie viele Abermillionen Usern bei Facebook, dass es möglich ist, sämtliche Kommentare, sämtliche Posts irgendwie im Auge zu behalten. Sicherlich kann da Facebook ein besseres Filtersystem einschalten. Definitiv denke ich, ohne dass ich die Wirtschaftszahlen von Facebook jetzt kenne, dass Facebook anstatt dort einem Computersystem, dieses Meldesystem halt zu überlassen, dass die vielleicht tatsächlich Menschen engagieren und beschäftigen, die sich diese Posts und diese Meldungen auch tatsächlich anschauen. Und da müssen wir halt eben auch viel gezielter vorgehen. Es kann nicht sein, dass wir unser Netz im Moment voll haben mit öffentlichen Kommentaren, die zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge, wo wir halt eben sagen, ja, zündet sie an. Nee, Leute, wir holen uns damit Adolf Hitler wieder zurück. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir sind ein demokratisches Land und ich für meinen Teil möchte gerne die nächsten 40 Jahre, wenn ich noch am Leben bleibe, die möchte ich gerne in einem demokratischen Land weiterhin leben. Und ich möchte nicht wieder die Verhältnisse haben wie zu Zeiten von Adolf Hitler, wo wir Häuser anzünden, wie es fast täglich im Moment passiert. Und es passiert auch, weil sich die Leute im Internet dazu animiert fühlen, dass sie denken, sie sind auf der richtigen Seite. Wir haben eine Bürgerpflicht. Wir müssen Rassismus und Homophobie und Antisemitismus bekämpfen. Und wenn wir es als Straftat empfinden, müssen wir es den Behörden melden. Leute, zeigt Rassisten an.
Alfonso Pantisano sorgt zusammen mit seinen Mitschreitern von Enough is Enough dafür, dass homophobe Kommentare aus dem Netz verschwinden. Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Sehr
Mach's
gerne.
Gut.
Herzlichen Dank.
Extra für dich, Bianca, gibt es heute Cat-Content in unserem Liebling.
Yes.
Und zwar eine Seite, auf der es einen Katzenschnurrgenerator gibt.
So. Das gefällt mir schon mal.
Wenn du die öffnest, dann fängst du an zu schnurren. Warte, ich habe das hier mal, ich habe das mal vorbereitet.
Toll.
Ja. Und jetzt hast du hier so quasi so Einstellungsmöglichkeiten. Dann kannst du dir das Schnurren anpassen, so wie du es am angenehmsten findest. Also hier so Regler, kannst du hier so rauf und runter.
Ah, hier der Bass. Der Bass. Oh, ganz viel Bass rein. Boah. Nochmal, Volume.
Das klingt jetzt erst schon ein bisschen nach Hubschrauber, oder?
Ja.
Wenn du mit den Höhen zum Beispiel arbeitest, ja, dann kannst du tatsächlich so ein bisschen die Charakteristik des Schnurrens verändern.
Guck, da macht er gerade da.
Also ich vermute mal, das ist ein Link, den du jetzt abends immer zum Einschlafen laufen lässt. Ne?
Ja, den lasse ich auf jeden Fall laufen, der gefällt mir.
Und es gibt noch eine zweite Seite, über die wir gestolpert sind.
Da geht es auch um Katzen.
Da geht es auch um Katzen, kann man schon sagen, ja.
Um andere Tiere, also wir sind auf Tiere heute.
Wir sind auf Tiere, Set Animal Facts heißt die und wie der Name das schon sagt, es geht um besondere, komische, skurrile und zum Teil auch traurige Fakten. Über Tiere.
Zum Beispiel über Schimpansen. Die können nicht schwimmen und immer wieder ertrinken Schimpansen, die andere Schimpansen vor dem Ertrinken retten wollen.
Oh.
Das ist schon ziemlich traurig.
Oder über Schafe. Schafe können sich nämlich nur 50 verschiedene Gesichter merken. Stell dir mal vor, auf so einer Schafherde.
Ist aber auch vielleicht unstressig so als Schaf. Dann, ne?
Ich glaube, 50 Leute reicht.
Einige Arten von Zwergantilopen zum Beispiel markieren ihr Revier mit Tränen. Das ist auch sehr pathetisch.
Eine traurige Geschichte, ja. Hunde reagieren auf einen Laptop mit zwei rangebastelten Armen exakt auf die gleiche Weise, wie sie auf Menschen reagieren.
Was sagt das aus?
Was sagt das aus? Über Hunde und über Menschen? Ja. Und die Beziehung zwischen Hund und Mensch? Naja, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster legen.
Dann gibt es noch Fledermausarten. Die sind nur 4 Stunden wach am Tag.
Das wäre ja so mein Traum, ne?
Ja, einfach die ganze Zeit pofen, ne?
Oh, wäre das schön. Wir können also wirklich hier noch stundenlang weitermachen. Wirklich lustige Seite, die so gezeichnete Tiere dann auch in Bildern haben und die reagieren dann immer auf die Fakten noch irgendwie mit lustigen Sprüchen. Macht wirklich Spaß, sich da mal so durchzuscrollen. Link findet ihr natürlich auf deradiwissen.de.
Könnt ihr euch auch gerne direkt mal anschauen. Wir sind nämlich jetzt raus. Sonntag und Hauder sagen Tschüss und wünschen euch einen tollen Mittwochabend. Bis dann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.